Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Santa.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Andy.
Und herzlich willkommen bei Beim Imperator nichts Neues.
Ja, eurem Warhammer 40.000 Lore Podcast. Und wir melden uns frisch zurück mit Episode Nummer 11 und behandeln heute das Zeitalter des Imperiums und setzen direkt nach der Horus Heresy an, nachdem wir euch letztes Mal in die Xenos-Reiche der Tyrannien entführt haben. Sprechen wir heute ein bisschen darüber, wie sich das Imperium danach der Horus Heresy verhalten hat und quasi ein bisschen zu sich selbst gefunden hat.
Gedieh, gedeihte, sich ausdehnte, sich verbesserte, zu sich selbst.
Aber first things first, sagt man noch.
Ja.
Kann man so sagen. Unser Hobby Progress, wie sieht's aus? Grabowski.
Okay. Bam, bam, bam. Ich habe meine 19 von meinen 20 Sangors fast fertig. Die werden wahrscheinlich morgen und übermorgen komplett fertig sein. Dann muss ich noch die Base fit machen und dann läuft das. Also den Base-Rand malen und ein bisschen Schnee drauf schmieren. Und dann sind wieder 20 Modelle fertig. Und das nächste am Gelände ist auch schon wieder in der Bahn. Ich bin schon wieder richtig am Wegmetern auf jeden Fall.
Nice. Santa.
Ich hatte 2 Wochen geteilte Dienste, nada, jetzt. Ich bin nicht mal groß zum Duschen gekommen, sorry.
Pfui. ja, und meine Wenigkeit, Andy. Was habe ich gemacht? Ich hab mir so ein paar Gag-Armeelisten zusammengestellt und habe geguckt, was ich noch so in meinem ganzen Hobbyfundus so rumliegen habe an Modellen und habe festgestellt, ey, ich habe arsch viele Chaos Space Marine Spikes so und habe auch in mehreren Spielberichten jetzt schon gesehen, dass die, wenn du sie richtig spielst, echt ziemlich nice sind.
Oh nein.
Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich mir mal einen Bike Squad mal schnell fertig. Und das Ganze hält mich wahnsinnig auf und wirft mich mit anderen Projekten wahnsinnig zurück. Jetzt habe ich auch schon angefangen, irgendwie einen Banner selbst zu modellieren und dann Freehand drauf zu machen und so.
Boah.
Das, artet ein wenig aus und ist immer noch nicht fertig mit diesen Bikes, an denen ich jetzt bestimmt schon 3 Wochen arbeite. Aber vielleicht kriege ich den Squad fertig, bis die Folge released wird und dann poste ich die natürlich auch. Ansonsten habe ich noch für die kleine süße Kampagne, die ich mit einem lieben Freund aus dem Hobbyclub spiele, ein weiteres Geländestück fertiggestellt und zwar so ein Bunkereingang. Bin auch eigentlich ganz zufrieden mit. Genau, und da können wir auch eigentlich gleich rübergehen zu dieser Kampagne, die wir ja schon mal erwähnt hatten, die auch in dem Discord-Channel von Magabotato jetzt immer weitergeführt wird, wo wir die Fortschritte mit kleinen Videos und kleinen PDFs, wo die Story weiter erläutert wird, weiterführen. Und letztes Mal in der Tyrannien-Folge hat der liebe Simon ja angesprochen, dass er das schade findet, dass es bei der 40k-Community so wenig Charity-Projekte gibt. Und wir haben ja gesagt, wir überlegen uns was und
dachten wir uns, Moment, alles richtig, nein, falsch, das können wir.
Und zwar würden wir, wenn diese Kampagne durch ist, das komplette Gelände versteigern, was ich für diese Kampagne gebaut habe. Und der Erlös geht dann an ein Charity-Projekt. Und zwar wird die Endschlacht nicht mehr zwischen diesem Neueinsteiger und mir stattfinden, ausschließlich, sondern Santa und Grabowski machen auch mit.
Oh yeah.
Und zwar meine Night Lords, 2000 Punkte. Nils, 1000 Suns, / Zinsch-Dämon, 2000 Punkte. Gegen Santa mit seinen Dark Angels und Balin, mit dem ich die Kampagne durchziehe, auch mit seinen Dark Angels. Das heißt, wir spielen am Ende eine 4000-Punkte-Schlacht.
Das wird epic. Vielleicht stelle ich einfach nur um 2000 Punkte Deathwing auf.
Vielleicht auch das.
Wäre nice, weil ich hab's ja da.
Ja.
ich hab's ja leider echt da. Wer hat, der kann halt, ne?
Und dann werden wir es so machen, dass jede Seite sich ein Charity-Projekt aussucht und die Gewinnerseite darf ihr Geld, also darf dann das ersteigerte Geld, sag ich mal, was eingenommen wurde durch die Auktion mit den Geländestücken, für sein ausgewähltes Charity-Projekt benutzen. So, genau.
5,95 € für Brotfliehwelt. Yes.
Ja. Ich hoffe, da kommt vielleicht ein bisschen was zusammen. Und wenn man es bei eBay reinstellt, dann bieten ja vielleicht auch noch andere Leute mit drauf und so. Wir posten das Gelände dann auf jeden Fall nochmal gesondert in unserem Channel. Da kann man sich das alles mal angucken und das ist, glaube ich, schon ganz cool geworden. Und
ja, das könnte, glaube ich, ganz witzig werden. Ne? Vor allem dürft ihr nicht vergessen, wenn es dann dazu kommt, das ist natürlich für einen guten Zweck und so weiter und so fort. Und ich kann oder wir können beide, Santa und ich, aus dezent bester Erfahrung sagen, dass André ziemlich geile Sachen baut in Sachen Gelände. Und qualitativ wird da auf jeden Fall ordentlich was auf euch zukommen.
Ja, vielen Dank. Aber das Gleiche gilt natürlich auch an unseren lieben Grabowski. Dein Gelände ist auch sehr nice.
Das stimmt.
vielleicht baust du ja auch noch was für unsere Endschlacht.
Ja, mache ich auch.
Genau.
Ich habe mir schon einen Plan gezeichnet, weil wir sind ja, so viel kann ich an der Stelle schon mal verraten. Und das habe ich bis jetzt noch gar keinem erzählt tatsächlich. Ich spekuliere auf so eine Reaktorraumruine mit einem fetten Bodenriss und Dämonen kommen raus.
Hat er gerade Hodenbiss?
Gerne, ja.
Hodenbiss.
Mit einem fetten Hodenbiss. Ja, wie gesagt, die Kampagne dauert auch noch ein bisschen, bis wir zu dieser besagten Endschlacht kommen, aber den Progress posten wir alles in dem Magapotato Discord Channel, da haben wir jetzt auch einen eigenen Unterchannel für beim Imperator nichts Neues bekommen. Boah, vielen Dank dafür.
Ach ja, und denk bitte dran, bau irgendwie einen Reaktorraum ein in deine Story-Geschichte. Irgendwas, keine Ahnung.
Ja. Der Mond, auf dem das ganze Spiel ist, ja so ein Sendemond.
Also perfekt, ein Sendemond.
Wie eine Antenne.
Oh nein, ein Sendemond.
Richtig.
Also gut. Ein Wi-Fi-Repeater quasi.
Oh Gott. Ich habe hier diesen Receiver gebaut und er ist so groß wie der Saturn. So, jetzt kommst du.
Besser als das Große bei Alien 3.
Ja, also wenn ihr auf jeden Fall über diese Kampagne informiert bleiben wollt, dann geht in den Discord-Channel, zieht euch das rein, ist cool. Da könnt ihr auch alle schreiben und kommentieren und so. Genau.
Und lasst euch nicht unten beim Ersteigern. So geht ein bisschen mehr aus, als ihr eigentlich könnt.
Ja.
Das ist für was Gutes. Irgendwas finden wir schon, was gut ist.
Ja, aber das dauert auch noch, bis wir diese eBay-Auktion reinstellen und sowas und dementsprechend.
Vielleicht haben bis dahin auch noch zwei Zuhörer mehr, die mitmachen.
Ja, möglicherweise. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Keiner.
Ja. Es ging ja diesmal relativ schnell mit dem Hobby-Progress auch.
Ja, aber nada. Also, mir ging es halt relativ überschaubar weiter.
Ja, und deswegen können wir auch direkt reingehen in unser heutiges Episodenthema. Das Zeitalter des Imperiums. Und das beschreibt einfach quasi die Gründung des Imperiums, weil der große Kreuzzug ist offiziell vorbei mit Eintritt der Horus Heresy. Und in dem Moment, wo die Horus Heresy beziehungsweise der große Bruderkrieg zu Ende war, mit Horus Tod, und der Flucht der Verräterlegion in den Warp, zumindest die meisten haben das gemacht, endet auch der große Bruderkrieg und ein neues Zeitalter bricht an, und zwar das Zeitalter des Imperiums. Und dies beschreibt quasi die Zeit nach dem großen Bruderkrieg und wie einfach aus den Ruinen dieser Zeit das wurde, was wir heute quasi kennen von Warhammer 40.000. Und auch wenn der aktuelle Lore gerade immer weiter gesponnen wird, haben in vergangenen Editionen vor den Primaris und vor der Rückkehr von Roboat Gilliman diese Zeit quasi wurde immer mit reingefasst, wenn man über Warhammer 40.000 gesprochen hat. In der Zeit haben super viele krasse Events stattgefunden. Der Krieg gegen die Bestie zum Beispiel, da machen wir auch noch eine eigene Folge drüber. Badab, genau. Die Sabbatwelten, solche Dinge, ne? Das hat alles da stattgefunden in dieser Epoche zwischen 30.000 und 40.000. Und und Abadons schwarze Kreuzzüge, wo es inzwischen 13 Stück von gab, fing ja auch irgendwann an. Die großen Kriege um Armageddon, das war alles in dieser Zeit. Und wie gesagt, früher war es eher so, dass man Warhammer 40.000, wenn man wirklich thematische, historische Schlachten in diesem Universum gespielt hat, auch viel von 32.000 oder 34.000, 38.000 gezockt hat, so, genau.
Ja. nach dem großen Bruderkrieg, als das dann alles durch war, das Thema, kann man sich natürlich vorstellen, gab es ein riesiges Schlachtfeld, beziehungsweise alles lag in Trümmern. Das trifft so, glaube ich, ganz gut. So ziemlich, ich meine, das hat sich bis heute auch nicht geändert, also in der Geschichtsschreibung von 40k. Und als der Bruderkrieg halt vorbei gewesen ist, sind natürlich die ganzen vermeintlichen Verräterlegionen in den Warp geflohen oder haben sich halt also schön auf den Weg begeben.
Ja, oder Begaben. Die Nightlords zum Beispiel, Begaben. Ein großer Teil der Nightlords hat halt versucht, sich so ein kleines Imperium dabei Sargualsa aufzubauen. Und da, das wurde ja dann auch dem Primarchen Conrad Curse zum selbst erwählten Verhängnis quasi.
Ja, selbsterfüllende Prophezeiung.
Genau, und ja, die sind halt nicht direkt in den Warp gegangen.
Sozusagen. Nee, das jetzt nicht, aber da hat ja trotzdem, im Endeffekt hat ja trotzdem jeder so sein eigenes Süppchen dann gekocht oder angefangen zu kochen, so wie ich glaube unzählige Renegaten, Fraktionen, sag ich jetzt einfach mal, kann man glaube ich sagen, so wie die roten Korsaren waren das, ne?
Ja, die haben
oder die schwarzen Korsaren.
Das kam mit den Astral Laws ja erst.
Das kam
viel, viel später.
Aber ich meine, das ist auch ein ganz gutes Beispiel. So diese kleinen Fraktionen, die dann irgendwie alle ihr eigenes Süppchen kochen.
Ja, genau. Also viele von den Chaos-Legionen sind halt zerbrochen. Aber ich würde sagen, über diesen Krieg um das Auge, also quasi den Krieg der neuen Verräterlegion unter sich, die sie dann im Warp geführt haben, da machen wir nochmal eine eigene Folge drüber.
Ich glaube, am besten könnte man halt diese Zeit einfach beschreiben, wenn man das Finale des Bruderkriegs und der Belagerung des Imperialen Palastes sich vorstellt wie eine große Explosion innerhalb dieses Settings. Und was danach kommt, ist halt so eine gewisse Stille, wo du halt nur noch so hörst, wie so ein paar einzelne Steine wieder runterfallen und irgendwas einschlägt. Aber eigentlich war relativ wenig los. Also das Imperium sah halt so ein bisschen aus wie Dresden 45.
Ja, aber es war
und
halt...
Die Verräterlegionen haben sich erstmal zurückgezogen und erstmal auch ganz gut selbst gegenseitig einen neuen Scheitel gezogen bei jeder Gelegenheit.
Ja, und es war halt auch eine Zeit des relativen Friedens, ne?
Ja.
Die Mächte des Chaos waren quasi in den Warp verbannt und kamen auch erstmal nicht wieder.
Und sonst hatte auch keiner wirklich irgendwie die Power oder die Ressourcen, nochmal einen Krieg zu führen, weil das war halt schon relativ
deftig. Genau.
Genau, und es wurde auch ist auch schnell in Vergessenheit geraten. Also schnell im Sinne von, da waren ja auch schon das eine oder andere Jahrhundert.
Total.
Ist, ne, war ja auch da und dann ist es natürlich für viele imperiale Bürger, das alles so ein bisschen so zu irgendwelchen, also aus Fakten sind dann irgendwann Sagen und Legenden geworden, weil irgendwann leben halt nicht mehr genug Leute, die dann erzählen können, ja, ich war dabei, sondern ja, mein Urgroßvater, der hat immer erzählt, bla bla bla.
Genau, selbst unter den Astartes-Orden, auch da gab es ja schon die zweite Gründung, nachdem Gilliman den Codex Astartes geschrieben hat und dann die Legion aufgesplittet hat. Da werden wir aber bestimmt auch nochmal eine eigene Folge drüber machen.
Das hat Lüse sich gewünscht.
Ja, auf jeden Fall. Und da gab es halt aus den Originallegionen wurden halt Orden und die ganze Umstrukturierung fand statt, dass nicht mehr als 1000 Leute in einem Orden, in der Kompanie.
Im Orden. Nicht mehr als 100 Mann pro Kompanie.
Genau. Und dementsprechend gab es da eine riesen Umstrukturierung. Dann gab es die Orden der zweiten Gründung und dann wurden neue Space Marine Orden erschaffen und.
Wurden auch wieder vernichtet. Also es sind manchmal Relikte von Orden, wo es keine Aufzeichnung mehr gibt, weil die schon längst gelöscht worden sind, weil verschwunden. Also das ist eine Zeit, wo sehr viel umgebrochen und neu verworfen, neu aufgebaut und niedergerissen wurde.
Total. Und auch an diesem Vergessen dieser Zeit und auch, dass die Horus Heresy in so Legenden übergegangen ist, da hat ja auch sicherlich der imperiale Propagandaapparat eine ganz große Rolle gespielt, weil wenn deine Bevölkerung von diesem Schrecken nichts weiß, dann hat sie davor auch keine Angst.
Ja, natürlich. Und vor allem ist das ist ja wirklich ein gefundenes Fressen für diese Propagandamaschinerie, die natürlich dann einen Heldenkult aufbauen kann. Also so ein, dass halt da wirklich einzelne Krieger oder auch Legionen, Regimenter, wie auch immer, in einen Status erhoben werden, der halt wirklich so nahezu zu Gott gleich schon ist. So dieses, oh mein Gott, das sind die Helden von der und der Welt und die haben das und das gerissen und oh mein Gott und krass, das Imperium, das ist ja der Wahnsinn, weil weil dieses Potenzial halt nun mal da gewesen ist dann.
Das mit diesem gottgleichen Status hat schon ein gewisses Vorstellung auf das, was dann in den nächsten Jahrtausenden noch passiert.
Ja.
Denn wir wollen heute nämlich das Erste, was wir besprechen wollen, quasi in diesem Zeitalter des Imperiums und greifen wir ein bisschen vor, weil Events, die wir jetzt in den nächsten kommenden Folgen besprechen, spielen zum Teil sich davor ab. Wir halten aber das Zeitalter der Apostasie für relativ wichtiges Zeitalter, weil das den ganzen Look von Warhammer 40.000 und dieses Grimdarke und vor allen Dingen diesen krassen Gottesstaat, in dem das Imperium quasi spielt, den am meisten prägt und beschreibt. Genau, und heute reden wir halt über das Zeitalter der Apostasie und dafür erklären wir erstmal die Hauptfraktion dieses Konflikts. Und anfangen würden wir einmal mit der Ekklesiarchie beziehungsweise dem imperialen Kult. Der imperiale Kult ist quasi die Standardreligion im Imperium. Das ging alles los mit dem Lectitio Divinitatus.
Wer hat's gemacht?
Lorga hat
es gemacht. Wer ist dran schuld?
Falls ihr die Horus Heresy Romane lest oder gelesen habt oder hört, das kommt da immer wieder drin vor. Also während der Horus Heresy wurde quasi schon dem Imperator als Gott gehuldigt und die Bibel in dem Fall, das Gottesbuch, war dieses Lectio Divinitatus. Und egal, ob es jetzt Minenarbeiter sind oder Kneipenwirte oder Soldaten, zum Teil sogar Astartes, besonders der zweiten Gründung, gibt es sehr religiöse Astartes-Orden.
Ja, auch schon in der ersten, also
ja, ich sag mal, die Original-Astartes-Legion haben halt die imperiale Wahrheit noch vertreten damals. So.
Es gibt einen erst großen, der dann auch auf den Trichter gekommen ist.
Wer?
Garo.
Ja, klar, so. Aber das war ja schon spezielle Person.
Ja, klar,
aber. Selbst, aber wenn man die aktuellen Romane noch liest, da kommt in diesem, das Knochentor, glaube ich, da kommt ein Ultramarine drin vor, der sehr gläubig ist. Und das wird da immer noch von seinen Brüdern sozusagen als eher unwahrscheinlich und eher nicht der Norm entsprechend für Ultramarines gesehen, weil ja, die ja schon eher noch die imperiale Wahrheit vertreten.
Das ist halt schon, wie es spannend wäre. Also wenn du das zum Beispiel mit Black Templar vergleichst, ist es halt
ja
ein ganz anderes Ding.
Die das halt sind halt so die Kreuzritter.
Die total auf diesen Zug aufspringen.
Genau, aber dieser Ultramarine in dem besagten Buch, der kommt halt, gerade weil er so ein gläubiger Dude ist, im Gegensatz zu seinen ganzen Waffenbrüdern, kommt er in dem Fall mit den Sororidas extrem gut aus. So, die können gut zusammenarbeiten, weil er halt auch an den Gott-Imperator glaubt und so. Hm. Ja,
ich glaube, ich hätte ihn in einer Truppe versetzen müssen.
Wie gesagt, diese Religion zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten im Imperium. Selbst im Hohen Rat von Terra, die High Lords of Terra, sind gläubig und glauben zum Teil an den Gott-Imperator. Damals, heute wahrscheinlich alle.
Hat inoffiziell am Anfang, weil es halt offiziell keine Religion gibt und geben durfte.
Ja, aber also das, auch das gerät immer mehr
in Vergessenheit. Sobald der Imperator weg war, war es
dann auch wurscht. Sobald der Imperator weg war, dann die Primarchen weg waren, die alle auf unterschiedliche Art und Weise verschwunden sind.
Menschen brauchen
Hoffnung. Geriet das Ganze alles so ein bisschen in Vergessenheit. Genau, in dem Moment, wo du keine auf der Erde wandelnden Götter mehr hast.
Machst du sie halt zu Göttern, weil du brauchst Hoffnung. Du brauchst
genau, man braucht ja was.
Einen großen Plan oder so ein großes, so ein größeres Wesen, das bestimmt, was passiert, dass du nicht das Gefühl hast, dass das alles dem Zufall geschuldet ist.
Genau, und die Ekklesiarchie ist quasi diese Religion als Behörde. Und auch ganz gut eigentlich zu vergleichen mit dem heutigen Papst oder der Kirche, der christlichen Kirche, wo der Papst ja auch als Stimme Gottes quasi als sein Sprachrohr auf Erden gesehen wird. Und so ist das in der Ekklesiarchie auch. Und die konnten halt krass mitgestalten und mitherrschen, weil sie halt diese Religion hatten. Und das ist natürlich dann das Totschlagargument schlechthin, wenn alle krass gläubig sind und Staat und Kirche einfach nicht richtig getrennt sind und du einfach immer sagen kannst, ja, aber es ist doch Gottes Wille, beziehungsweise es ist doch des Imperators Wille. Und ja, wie du schon sagst, das Mittelalter.
Deus vult Imperator vult.
Ja. Und das zog sich halt durch alle Schichten.
Ja, das ist halt so ein pseudo-religiöses Machtgehabe, was sie veranstalten, glaube ich. Also jetzt die High Lords of Terror später,
ja,
dann halt, naja, weil von wegen, okay, die breite Masse ist ja so schön dumm, die haben wir ja schön dumm gehalten, in Anführungszeichen, die glauben ja den ganzen Mist und wir haben ja den großen Chef, der da auf seinem goldenen Stuhl sitzt, auf den wir quasi alles schieben können, also die leiten natürlich halt alles und so weiter und so fort, zu ihren Gunsten, nicht am Ende des Tages, also am Ende des Tages natürlich zu ihren Gunsten, so, und rechtfertigen halt alles mit ihrer pseudo-religiösen Überzeugung, was halt aber auch einfach nur, dass da ein riesen bürokratischer Apparat ist, der dahinter sitzt, der halt alles so sich so zurechtschiebt, wie es halt braucht. Ja.
Wie im wahren Leben.
Wie im echten Leben. Ne?
Ja, also die Ekklesiarchie ist quasi die Regierungsbehörde des imperialen Kults. So, und die andere große Fraktion im Zeitalter der Apostasie ist das Administratum. Und das erklärt euch jetzt Grabowski mal.
Also folgendes. Das das Adeptus Administratum ist quasi die bürokratische Abteilung des Adeptus Terra, der imperialen Regierung halt, und fungiert als super logistisches Unternehmen, So kann man sagen, es wird halt alles gesteuert. Also
mit massenweise Unterabteilung, ja.
Mit massenweise Unterabteilung. Der imperiale Palast auf Terra muss ich mal kurz nachgucken, ich glaube, es waren 10 Milliarden.
Es sind mehrere Milliarden.
Nee, die Verwaltung des imperialen Palastes besteht aus 10 Milliarden Menschen. Nur die Verwaltung, also die halt wirklich dafür sorgen, wann muss wo welcher Gang gewischt werden und wann ruft man den Getränkedienst an, so nach dem Motto, und wer putzt bei Big E irgendwie die Augenlinse wieder, damit er was sehen kann.
Das wäre schon was wirklich, das wäre eine Ehre, das zu machen.
Das wäre schon wichtig.
Das meiste ist einfach die Schrauben nach, oder?
Ja, es ist ja dieser ganze Apparat halt, ne? Und 10 Milliarden.
8472, der das letzte Mal vor 70 Jahren betrieben wurde, als er gewartet wurde.
Ja, also das ist auch cool, also das sind diese, ich hatte ja schon mal drüber geredet, über diese neueren Indomitus Kreuzzug-Romane, dass die an sich nicht so geil sind, finde ich, aber das sind geile Parts, weil in dem ersten, glaube ich, war das, da ist der eine Storystrang, geht halt um so eine Administrator-Mitarbeiterin, die wirklich dumme Arbeit macht, die arbeitet irgendwie diese Masse an Beschwerde- und Verstärkungsanfragen, die nach Terra kommen, zum Teil Monate oder Jahre verspätet, arbeitet sie halt auf, und das ist ziemlich abgefahren, weil man dann einfach mal einen Einblick in diese ganze Welt kriegt.
So sagen, das ist halt das Schöne am Imperium, dass halt alles mehr oder weniger auf Brief und Papier passiert. Und weiter gleich, dann habe ich, glaube ich, war im Regelbuch der dritten oder vierten Edition, wo einfach gemeint wird, dass manchmal so Anfragen zur Verstärkung halt über so viele Schreibtische wandern, dass halt der Antrag dann irgendwie nach 30 Jahren halt erst irgendwo ankommt, nicht mehr Terra, sondern wo sich man entscheiden kann. Und nach 60 bis 120 Jahren die Verstärkung einfach zu einer Schlacht, die schon längst passiert ist, zum Krieg, der schon lange verloren ist. Das ist halt eine Moloch-Anschreiberei. Also es ist so ein bisschen Brasil-mäßig, wie der Film von Terry Gilliam oder so. Das ist grotesk.
Groß. Ja, das ist echt krass, vor allem, dass auch Datenbänke oder ich sag jetzt mal Aktenschränke, interpretiert das wie er möchte, ob das jetzt digital ist oder analog oder wie auch immer, angelegt werden, die so groß wie Kontinente sind auf Planeten. Die werden vollgemacht, die werden wieder gelöscht, dann geht's wieder von vorne los. Dieses ganze Aufschreiben und dies und das und jenes, dieser ganze Schriftverkehr, der da stattfindet und so weiter und so fort. Und vor allem, was ich echt mega interessant finde, wenn allein schon der Imperiale Palast, wie eben schon gesagt, 10 Milliarden Leute am Schlüssel hat, nur für die Verwaltung, kann man sich überlegen, wie es dann auch noch woanders aussieht für andere Sachen, also für andere Einrichtungen, so sage ich jetzt mal. Und dass halt wirklich Menschen in diese Stellung, also in diesen Job oder in diese Aufgabe reingeboren werden. Also da gibt es wirklich Familien, die über Generationen immer den Hausmeister für die Besenkammer 43 gestellt hat oder sowas zum Beispiel. Über Generationen wirklich. Das ist halt, ich find's irgendwo interessant. Das ist auch
in diesem Roman, dass da auch zum Teil Familien ihre Kinder dann verkaufen, was völlig normal ist, weil
in 40k normal, nicht im echten Leben.
Da muss man in andere Länder gehen halt. Aber dass da wirklich, der sagt, okay, meine Tochter wird jetzt verkauft, weil dadurch ist sie dann irgendwie, das war schon immer bei uns so, dass wir unsere Kinder ans Administratum verkauft haben und dann ist sie da halt irgendwie Schreiberling für irgendeinen ekelhaften, halb pädophilen Priester oder so.
It's the 31st millennium and there's only Papierkram. Es ist
ja.
Meistens, ja, das ist halt die traurige Wahrheit. Also die meisten sind keine Helden oder Krieger, sondern halt einfach Verwalter.
Ja, oder
halt,
Kerzenanzünder, Wachsabkratzer. Also
All
das ist Administratum. Super.
Ein Traum.
Ja. Willst du noch was über die Uniform erzählen?
Auf jeden Fall. Aber erstmal wollte ich noch dazu sagen, wer den ganzen Bums gegründet hat. Und zwar war das Malkador, der geile... Der geile Sigilit. Muss man so sagen. Naja, was denn? Komm, der ist schon ein ziemlich krasser Typ.
Kommt das jetzt immer, der Jingle, wenn wir Malkador erwähnen?
Ich bin dafür.
Sehr gut. Ich freue mich auf die Malkador-Folge.
Das sollten wir so.
Ich und Lorga sind dagegen.
Also, Grabowski, Andy und Dick Warlock sind voll dafür. Das muss man sagen. Nein, aber die Uniform. Also meine persönliche Vorliebe, wenn ich danach gehen würde, dann wäre ich, glaube ich, immer der letzte Vollhorst. Genau. So. Der letzte Vollhorst, der da irgendwie im...
Viel zu lange, ohne Hosen.
Genau, ja, keine Hose, keine Probleme. Ich sag, wie es ist. So, der da
bei den... Ist Maisfeld gelaufen?
Haben wir heute Dienstag oder Mittwoch?
Also da ist ohne Hose Sonnenproblem.
Egal. Ja, ja, egal. Nein, auf jeden Fall starten die die Ränge mit, also die niedrigsten Ränge starten mit einer schwarzen Uniform. Das wäre genau meins. Wahrscheinlich, weil alles andere finde ich irgendwie ein bisschen nicht so geil. Zumindest der höchste Rang, wenn du den höchsten Rang in den Reihen dieser geilen Genossen hast, dann bist du komplett in weiß gewandelt und das ist jetzt so ein bisschen, naja.
Ja, wenn du jetzt der High Lord von dem Administratum bist.
Ja.
Und stell mal vor,
du wäschst das dann mit deiner schwarzen Wäsche zusammen.
Oha.
Oder verzeihen die das oder steigt man dann Ränge ab?
Oder mit der roten Baseballkappe von deinem Sohn.
Je nach Grauton.
Chef, du wärst das mit roten Baseballkappe von deinem Sohn und kommst mit einer pinken Robe wieder. Das ist schlimm.
Aber das ist ja Heresie.
Auch nicht schlecht. Slanesh.
Slaneshi.
Ja.
Was würde Dr. Barbara Slanesh dazu sagen?
Ja, haben wir noch was zu sagen zum Administratum? Riesiger bürokratischer Scheißhaufen. Und ja, weiter geht's mit den Heilern.
Ach nee, halt, warte. Natürlich ist die bekannteste Unterzweigstelle das Departementum Monitorum. Und das regelt den ganzen Güter- und Truppenverkehr für die imperiale Armee. Und das ist natürlich der Hammer, der den Amboss am ersten knallt?
Das ist die schönste Metapher, die ich heute.
Ist das eine gängige Metapher in Nordrhein-Westfalen?
Nein, ist es nicht.
Das Hammer.
Das ist der Hammer, der das hier Eisenbums knick knack Amboss knallt. Ich glaube, das ist einfach das Feuer, was das Eisen am Glühen hält.
Also ich finde die erste Variante von dir fand ich jetzt eben gerade erbaulicher und ich weiß jetzt schon, wofür ich heute Morgen aufgestanden
ja.
bin. Und
zwar genau das. Aber damit wollen wir einfach sagen, das Administratum ist eigentlich alles, was irgendwas verwaltet. Also, es ist jetzt Munition, Pikter, Tinten für dein Servoschädel,
Teelichter,
alles.
Es ist das Herz des Imperiums.
Wirklich. Genau. Dadurch bleibt der Laden am Laufen auf jeden Fall.
Mehr oder weniger.
Die geilen Bürohengste vom Monitorum. Vom Administratum. gehen wir weiter zu den Highlords of Terror.
Die Highlords of Terror, das sind mehr oder weniger die
Hohenlords von Terror,
ja. Das sind mehr oder weniger die mehr oder weniger gewählten Senatoren des Imperiums. Also eigentlich wird man es, weil man ein ziemlich abgefuckter Wichser ist, aber
ja, das ist halt auch kranke Vetternwirtschaft.
Ja, klar.
Und das ist alles so durchsetzt von Intrigen und
House of Cards hoch.
Ja, genau.
Ja, dann guckt euch mal die Leute an. Also die Bilder, die es zu denen gibt, die Zeichnungen.
Die zeigen wir jetzt besser nicht.
Sorry, ey, ganz ehrlich, aber wenn ich die irgendwie meinem Kind zeigen würde.
Das sind halt, die meisten sind ja schon sehr, sehr, sehr alt und haben halt so mit Juno-Behandlung ihr Leben sehr lange verlängert, sehr krass verlängert, ein gewisses Maß an Dekadenz. Also es hat so ein bisschen was Römisches. Also es sind schon ziemlich, also es sind keine Sympathieträger.
Ich finde, es hat mehr sowas von The Hills Have Eyes.
Ja, Eis essen die auch ohne Ende.
Es sind einfach Wichsers.
Plural von Wichsers sind Wichsers in Hamburg.
Es sind einfach Wichsers. Meine Tochter sagt auch immer nicht zur Mehrzahl Bagger, sind nicht auch Bagger.
Baggers.
Willkommen in Hamburg.
Hör mal, Vater.
Das waren aber leider bis zum Aufwachen vom Roboter Gorillamann waren das halt die das Imperium regiert haben, mehr oder weniger. Also, die dem Willen des Imperators, des stillen, toten Imperators mehr interpretiert haben und ausgelegt haben.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr würdiger Ersatz zu diesem gestählten, güldenen, schwarzhaarigen
Henry Cavill,
genau. Diese komischen Inzucht-Missgeburten von, weiß ich nicht, hier, Terra. Alter, ohne Scheiße. Ich habe eine Zeichnung von gesehen von denen und da bin ich so, Alter, das ist aber echt kriminell, ne, wie die aussehen. Oh, Freunde.
Es ist halt auch ein sehr krasses Pyramidensystem. Also es sind sehr viele Schichten. Also es gibt so, je in den Rängen der Heilers raufsteigst, umso besser geht es eigentlich. Am Ende hast du halt so die 12 zu den einzelnen Unterhäusern. Die variieren auch manchmal, was ist so ein
Haus. Genau, also Haus die man kann sich das, glaube ich, so ein bisschen so vorstellen.
Wie bei uns im Bundesland.
Ja, oder wie der Senat da bei Star Wars in der neuen Trilogie.
Ja.
So, also du hast halt diesen krassen Senat. So, das sind Tausende von Mitgliedern. Aber die 12 Highlords, sage ich mal, entscheiden dann für diese 1000.
Die sagen halt auch, was der Imperator
ist. Es wird debattiert, bla bla bla, aber die 12 Highlords of Terror sind quasi die Stimme des Imperators. Also, das sagen sie zumindest. Und der Imperator sitzt halt seit Ende der Horus Heresy.
Schreit stumm.
Ja, er hat halt leider kein Sprechdevice. Also
Ja, die gibt's ja leider auch nicht.
Das wurde gemutet.
Da hat man irgendwer den Stecker gezogen. Ich tippe auf einen von den Highlords.
Direkt links neben, so ein kleiner roter Schalter, da steht Mute drauf.
Oder Gorge Wender ja war es, aber zu dem kommen wir später.
So, kann ich jetzt runterarbeiten, also so eins dieser Häuser, in die sie sich aufteilen, ist das Administratum, also das sind die ganze Logistik.
Ja.
Dann die Inquisition, das sind die, vor denen man, glaube ich, am meisten Angst hat, innerhalb auch des ganzen Hauses der Lords, die ja halt am meisten vorwerken. Das Adeptus Ministerium.
Die Minister.
Die Minister, ich also die ganzen... Minister. Ich trage Federkiele von A nach B, von Gelsen, die schon lange nicht mehr leben. Adeptus Mechanicus hat auch einen Sitz, was halt auch so ein bisschen paradox ist, weil sie eigentlich nicht offiziell zum Imperium gehören, sondern so ein eigenes Ding sind, aber...
Aber sie sind ja integriert. Sie sind sogar mit auf dem Logo.
Ja, aber naja, also es ist halt... Da beißt irgendwie alles. Adeptus Arbitris, das ist die Legislative und die Judikative des Imperiums. Genau. Die sagen, was verboten ist und warum.
Das sind die Bullen.
Ja, just Schwert mit vier Siegeln.
Das sind die Bullen.
Die verschiedenen Navigatorhäuser, die halt auch schon ein relativ adliges annehmen aufgrund ihrer Wichtigkeit.
Kleiner Recap, Navigatoren sind die dreieugigen Mutanten, die trotzdem noch als Menschen durchgehen, weil die Menschheit sie braucht, um halbwegs sicher durch den Warp zu segeln.
Und aufgrund ihrer Wichtigkeit auch eine gewisse Macht.
Ja, total. Also das.
Ja, aber manche sind weniger wichtig als andere. Ich denke da an die Nightlords-Trilogie, die ich gerade mir durchziehe.
Ja, gibt's starke Blutlinien, weniger starke
Blutlinien. Ja, und bei Nightlords gibt's halt, ist halt eine junge Dame vertreten, die aus einem weniger starken Geblüt bekommt. Ich find's mega witzig, aber so wie es halt beschrieben wird, von wegen so, naja, jeder träumt davon, irgendwie, so einen fetten Schlachtkreuzer der Space Marines, bla bla bla. Naja, und ich bin auf diesem alten Mistkarren hier gelandet, kurz bevor ich bei Nightlords war.
Ja. Und dann, wenn du ein weniger starkes Navigatorhaus bist und da bist du der Sprössling, dann kommst du auch auf weniger begehrte Jobs sozusagen. Ne?
Also, du musst halt hochintrigieren, wie
halt. Ja, aber das ist halt auch halt tatsächlich viel so Adelshäuser und hat auch viel mit Geburtsrecht zu tun. Ja, ne? Also wenn du aus einem hohen Haus kommst und bist vielleicht sogar ein beschissenerer Navigator als der von einem schlechteren Haus, du kriegst trotzdem den besseren Job.
Unfälle passieren.
Ja.
Dann die Astropatenhäuser, das ist same, but different.
Die machen halt die Kommunikation, genau, ne?
Also geht schon in dieselbe Richtung wie die Navigatoren, halt auch so Intrigewäsche angeht und welche Familie sowas zu sagen hat, aber so ist same, but different. Dann das
Assassinorum.
Assassinorum, das ist so ein Ding. Kluge Leute haben Angst vor der Inquisition aber in diesem Bereich. Aber die wirklich klugen haben Angst vor den Assassinen rum.
Ja. Also, wenn ihr irgendwie mal geile Assassinen-Stories hören wollt, ist auch bei Spotify drin der Horus Heresy Nemesis-Roman. Super geil.
So
da erfährt man noch echt viel Background, aber da machen wir auch noch eine Folge drüber. Aber super
empfehlenswert. Also, wenn da die, selbst wenn die hohen Lords in diesem Rat das sagen, ist es halt echt
unangenehm. Es gab auch Assassinenkriege, aber wir machen noch mal eine eigene Assassinenfolge und
da hat's verdient.
Das Thema
ist einfach zu geil.
Ja.
Und dann gibt's halt noch das Adeptus Astra Telepathicum. Das ist halt so Kommunikation. Also Kommunikation in das ganze Imperium.
Nein, eigentlich sind die für die schwarzen Schiffe zu.
Ach, Beispiel. Das Ding, ja, okay.
Die kümmern sich um die Psioniker.
Richtig, das, was es eigentlich nicht gibt.
Genau, die Psioniker finden, ausbilden, auf die schwarzen Schiffe verfrachten, 1000 pro Tag an den Imperator opfern, solche Dinge.
Und
die Stewards und...
Und das schwankt auch so ein bisschen so ähnlich wie halt so auch so verschiedene Ministerien, Ministerposten, zum Beispiel was in der Bundesrepublik, dass es so verschiedene Ministerien gab, die es mal nicht mehr gibt. Oder
dass die Verteidigungsministerin vorher Familienministerin war und dann...
Nö, ich meine, dass man zum Beispiel so eine Tata-Klasse...
Leute, die keine Ahnung haben, einfach schnell andere Sachen machen, von denen sie auch keine Ahnung haben?
Das auch, das nimmt man Politik, aber dass man halt zum Beispiel dass man so für den Senin Onkel dann so ein Heimatministerium aufzieht, dass man so nach seinem Abscheiden dann auch wieder
anstatt. Ach, wie schön, für Onkel Horst.
Richtig, so solche Sachen. Also es gibt so, es ist spannend so.
Also hier darf jeder mal alles machen, ne? Also, ne? Wenn die Tombola angeschmissen wird und wenn dann gezogen wird, dann darf auch.
Ja.
Also
muss man sich überlegen, ne?
Spaß beiseite, halt so nach zu den Umständen entsprechend, so wenn es Bedarf gibt oder eine Dringlichkeit, dass ja halt zum Beispiel diese Roritas mit in den Rat kommen oder das Astra Militarum oder halt, das sind ja nicht die einzigen Bereiche des Imperiums. Dann passiert das halt so. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, wie viel Häuser das gibt oder wie viel Bereiche das gibt, aus denen die Lords
sind. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, es saß sogar schon mal Astartes da mit drin, ne? Okay.
Das
klingt zählen Custodes als Astartes?
Nein, ist was Eigenes.
Könnten halt aber auch, also Custodes sowieso, könnten wahrscheinlich auch mit reinkommen, aber ich könnte zum Beispiel vorstellen, dass jetzt in einer gewissen Bedrohungslage dann halt auch irgendwie Astartes mit
reinkommt. Ja, aber grundsätzlich macht es ja halt nun mal auch wirklich Sinn halt, ne? Weil, wenn man sich mal überlegt, dass jetzt Lord Militantes Astra Militarum oder irgendwie ein hochrangiger Custodes oder ein Astartes mit dabei ist oder von der Imperial Navy irgendwie ein Admiral oder was wäre dann so der Rang, Großadmiral oder irgendwie sowas, das wird ja auf jeden
Fall... Größtadmiral.
Ja, größter, obergroßer, krasser Typ Admiral. Das wird ja schon Sinn machen.
Genau, das wechselt halt immer mal wieder.
Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du jetzt halt sowas hast wie ein Konflikt wie Armageddon oder Badab, dass es dann halt sinnig ist, dass halt einem von der Imperial Navy oder von den Astartes.
Genau, dass mehr auch militärische Leute in dem Rat
sind. Ja. Jemand, der dann auch Ahnung von der Materie hat, also worum es gerade vielleicht geht.
Ja, Krieg.
Stimmt, das war ja die Materie. Ja.
War of War.
Genau, und so ab 32 etablierte sich so langsam der Kult so stark, dass sie halt auch so in der Gesellschaft so ihren eigenen
Aspekt. Ja, auch dass sie diesen Rat von Terra einfach auch so.
Damit war es dann auch so ein kleiner Prozess von so einer Flüsterreligion, die man nicht sagen darf,
ja.
So wie sind es offiziell.
Ja, eigentlich in dem Moment, wo der Imperator auf dem goldenen Thron gelandet ist, haben immer mehr Leute das laut ausgesprochen, weil dieses Astronomikan und sowas, das sind einfach Dinge, die sie einfach sich erklärt haben mit gottesähnlichen Wundern.
Vor allem ist halt auch so bizarr. Also du denkst halt auch so, wenn du die Horus Heresy-Romane liest, so, ja, nee, das ist alles Bullshit, der ist kein Gott. Und dann gibt's halt so Situationen, wo Leute von Dämonen angegriffen werden und die beten halt zum Imperator und dann haben sie halt so ihr Adlersymbol, das fängt dann an zu leuchten, das ist... Ja, gut, es ist halt schon irgendwie sehr religiös, ja. Aber es scheint zu funktionieren.
Ja, das ist halt, was die Wordbearers gesagt haben, ne? Also, wie definierst du Gott, ne? Ich meine, nur weil er sagt, er ist kein Gott, natürlich würde Gott seine Existenz leugnen, weil er bescheiden ist.
Wenn ich zu jemandem bete und dann sein Symbol anfängt zu leuchten und mich beschützt, dann ist das schon sehr religiös.
Ja, das ist schon gottmäßig, ja. Genau, und wie gesagt, in M32 etablierte sich der imperiale Kult so stark, dass er auch im imperialen Senat und im imperialen,
er wurde allgegenwärtig.
Allgegenwärtig war und irgendwie genau. Alle auch an diese, also.
Das die war halt dann halt so.
Große Mehrheit auch einfach an den Gott-Imperator.
Wurde halt so manifest, das ist halt Imperatorsgott. Genau. Und dann wurde es halt auch
gefehlt. Es ist halt eine sehr, sehr, sehr große Stütze so geworden oder so daraus geworden, ne? Und da kommen wir dann auch gleich direkt im Anschluss zum Zeitalter der Apostasie. Und das, gibt uns quasi so den Look und die Mentalität von diesem Imperium, was sich so fanatisch wie ein hungriger Wolf in seine Beute reißt quasi, also in dieses religiöse Thema, um sich irgendwo dran festzuhalten, das definiert das halt sehr, sehr gut, so wie wir oder wie man das dann halt aus den Romanen, aus den ganzen Erzählungen halt so kennt. Das beschreibt das ja ganz gut. Wie ich vorhin schon meinte, dieses pseudo-religiöse Gedöns irgendwie, Hauptsache du hast irgendwie einen Strick, an dem du dich festhalten kannst, der dann auch das eine oder andere oder alles erklärt.
Ja.
Ne? Und von wegen, oh ja, keine Ahnung, ja, die Religion, oh, läuft, ja, super, das kennen wir.
Der scheint da halt so vor sich hin und greift jetzt so nach jedem Strohhalm, der
genau. Ein bisschen Hoffnung bringt. Ja, das macht's ja halt auch leichter.
Ja, und das können wir jetzt drüber streiten, aber das kann ja auch tatsächlich das sein, was das Imperium dann so lange am Leben gehalten hat. Ne?
Wahrscheinlich.
Das habe ich ja meine ich auch. Das macht's ja leichter.
Glaube, ja, genau.
Das ist ja leichter, weil das ist das ist einfach ein Faktor, der zusammenschweißt. Davon kannst du ja halten, was du willst, aber das schweißt ja nun mal zusammen. Weil wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Welten, Nationen, wie auch immer, Völker, alle in einen Pott geschmissen werden, und alle sind total unterschiedlich oder haben sonst irgendwas für Differenzen. Aber ist das diese eine Konstante, die alles halt vereint?
Der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja.
Das stimmt. Und das Zeitalter der Apostasie beschreibt eine circa 2000-jährige Episode, beginnt in M36 in der Geschichte des Imperiums der Menschheit. Die Ekklesiarchie hat halt irgendwann durch dieses Etablieren des imperialen Kults in der Gesellschaft und auch im imperialen Rat einen Sitz bei den Highlords bekommen. Und der Großmeister der Ekklesiarchie war dann auch ein Mitglied des Hohen Rats von Terra. Und diese Kirche hat, Wunder oh Wunder, immer höhere Steuergelder kassiert, um sich immer krassere Monumente, Paläste, Kirchen, Kathedralen bauen zu lassen.
Man halt auch so den, ja, den Regierungssitz von Terra dann nochmal irgendwo anders hin verlegt und dann nochmal wieder zurück.
Ja, das kam dann noch ein bisschen später.
Total bescheuert.
Ja, also die haben riesige Paläste gebaut, Schreinwelten und haben halt das Imperium quasi verarmt und sich selber immer mehr Kohle eingestrichen.
Das hat halt auch wieder diese Parallelen zur richtigen Welt, so mit diesem, ja, die Leute halt noch mehr schröpfen und Ablassbriefe verkaufen, damit man noch große Kirchen bauen kann und dann sind sie so schon bettelarm und
ja,
was dann halt so zur Spaltung der Kirche oder zu den, ja, Staaten geführt hat.
Ja, und die Kirche hat halt auch ihre eigene Armee und wenn sich Gouverneure vom Planeten oder so gegen diese Abgaben gewehrt haben oder gesagt haben, ey, wir kommen nicht klar, so viel können wir euch nicht geben, wir müssen selber für unsere Bevölkerung sorgen. Ja, wurde halt kurz an die Armee geschickt und die Leute wurden gefügig gemacht. Ja.
Wurde gezeigt, dass sie es doch können.
Es wurde alles wegradiert, unter Umständen.
Ja.
Die beiden größten Streitfraktionen der Zeit, die halt so immer mehr miteinander in Clinch waren, halt die Ekklesiarchie, also die Kirche auf der einen Seite, die sich halt auch immer mehr rausgenommen hat, was halt so das Aussehen des Imperiums angeht, wie gesagt, wo halt so regiert wird, was regiert wird, wofür Geld ausgegeben wird, wofür kein Geld ausgegeben wird. Und halt auf der anderen Seite das Administrum Imperialis, die halt eigentlich dafür zuständig gewesen wären. So ein bisschen wie halt im Mittelalter, wenn sich halt so Kaiser und Päpste gekappelt haben, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und jeder so ein bisschen seine Grenze überschritten hat. Einfach, ja, aus
Machtgeilheit. Und der eine den anderen dann irgendwie abgesetzt hat oder irremitiert hat, oder wie heißt das?
Ja, Kniefall nach Kniegang nach Canossa und so.
Ja, genau.
Ja, es ist die Parallele so geil und es ist schön, wie sich das wiederholt, aber es ist.
Das ist echt total super. Du bist raus. Ich ernenne jetzt einen neuen Papst. Und nee, aber das ist
was anderes. Also es war halt immer so normal, dass die Leute halt in der imperialen Kirche so einen gewissen slanisch-lastigen Hang zum Extravaganten haben, aber es wurde halt auch immer römischer und
klar. Ja, immer extravaganter, prunkvoller.
Sehr Caligula-mäßig. Ich mach's mal ein Pferd zum Senator.
Ja, so. Genau.
Und das hat Caligula tatsächlich gemacht.
Ja, das ist
halt. Warum auch nicht?
Und was sagen Sie jetzt? Ja, genau das. So sieht's aus. Die Köpfe müssen rollen. Und M36, wo wir uns ja eben schon befanden, was du eben schon erwähnt hast.
Ja.
Startet dann der 361. Meister des Administratums. Du hast eben so schön ausgesprochen.
Gorge Wendai. Ja.
Ich habe mir bis eben noch überlegt, wie spricht man das aus?
So würde ich das. Google finde ich blöd. Gorge Wendai, ja, finde ich, klingt plausibel.
Vorname habe ich noch nie gelesen, nur Wendai.
Ja, ja. Also Gorge Wendai, ein super Coup, sein Masterplan in die Tat umgesetzt, der ihn quasi zusätzlich zu seinem Titel als Senator im Administratum auch noch den Titel des Meisters oder des Chefs der Ekklesiarchie eingebracht hat. Das hat halt in die Tat umgesetzt und das ist natürlich extrem gerissen. Also wirklich extrem gerissen. Ja. Der hat es geschafft, das eine mit dem anderen zu verbinden, beziehungsweise das eine durch das andere auszuhebeln.
Ja.
So. Sag ich mal, ne? Und alles durch eine Gesetzeslücke, die dir halt den restlichen Rat zu Terra nahezu machtlos gemacht hat.
Man darf nicht vergessen, dass er dafür den Meister Ekklesiarchiert umbringen lassen.
Ja,
aber das war halt exakt der Moment, und der Tag, wo halt aus dem Imperium wirklich so dieser Gottesstaat wurde, was halt so auf eine Person dann zusammengeführt wurde.
Aber das war, warte mal, es war doch so, dass
der das Sprache des Imperators und das, was er gesagt hat, war halt das, was der Imperator wollte.
Ja, ja, natürlich, aber zu seinem Aufstieg halt. Er hatte doch den Meister der Ekklesiarchie bekräftigt, den er später dann hat ermorden lassen. Der hat ja quasi bekräftigt, von wegen so ein Strohmann. Und der das aber wohl ein ziemlicher Dummdödel gewesen sein muss oder gewesen ist, hat er den ja konnte den ja gut absägen und sich selbst an diese Stelle setzen. Ja. Da hatte ich was nachgelesen. So war das doch. Ne?
Ja, genau.
Dass er den so halt
rausgekickt hat. Das war halt dieser durchdachte Coup sozusagen. Ja,
ja, genau. Genau. Ja, und dazu, also dadurch ist, wie gesagt, der Rat zu Terra nahezu machtlos geworden. Und da hatte natürlich dann Gorge Vandyer die Möglichkeit oder endlich das Potenzial gesehen, die Herrschaft des Blutes einzuläuten. Und damit war er dann also seine Herrschaft des Blutes einzuläuten. Und damit war er dann auf einmal die mächtigste Person im ganzen Imperium der Menschheit, weil er ja das Sprachrohr des Imperators war.
Ja, also auf dem Höhepunkt seiner Macht, also man muss sich das so vorstellen, er hat halt diesen kompletten Hohen Rat zu Terra quasi ausgehebelt. Und am Höhepunkt seiner Macht unterstanden ihm das Administratum, die Ekklesiarchie, das Adeptus Assassinorum, das Adeptus Astra Telepathica und die Imperiale Armee. Die Imperiale Armee, das muss man sich jetzt mal vorstellen, das sind unvorstellbare Massen an Streitkräften, Kriegsfahrzeugen, das ist Wahnsinn.
Es sind mindestens 8.
Ja, mehr.
Ich sagte mindestens.
Und der Typ war wahnsinnig, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie der große Revolutionär, der irgendwie den Leuten die Freiheit bringt. Das war halt ein wahnsinniger, gestörter, größenwahnsinniger Wichser.
Das war keiner mit netten Mission. Das war halt auch nicht wirklich jung. Also das.
Und es wurde mit der Zeit auch nicht besser. Also es wurde, glaube ich, immer schlimmer mit seinem Wahnsinn.
Ja, klar.
Und die Zeit, in der er so das Schwert in der Hand hielt, muss man sozusagen, war die schlimmste Zeit seit dem Zeitalter der Dunkelheit für das Imperium.
Ist so ein kleinerer Bruderkrieg, was dann erfolgte.
Ja, das ist der hat halt echt das Imperium in völlige, der hat's ausgehöhlt.
So, wenn du halt so viel Macht hast und halt auch nicht wirklich an ein limitiertes Leben gebunden bist, weil wenn du halt so eine wichtige Position hast, stirbst du nicht im Imperium.
Ja.
Du lebst dann mehr oder weniger ewig. Du wirst dann immer reicher und du passt es halt aus. Also es gibt so ein historisches Vorbild, das war Cesare Borgia, das war der Sohn vom Papst, der halt so ähnlich agiert hat wie Vandyer. Also das kommt noch vor, dass Vandyer dann halt auch irgendwie so Gäste empfangen hat und die gefoltert hat oder zum Spaß vergiftet hat.
Ja, genau.
Und immer paranoider wurde, irgendwelche Intrigen gesehen hat, wo keine Sinn, komplett im Verfolgungswahn, ganze Familie ausgelöscht hat. Und so, da wurde dann auch immer meiniger in der Birne.
Ja, also der hat halt auch.
Und halt auch, das Schlimme ist dann auch so unberechenbar. Also wenn du mit dem in Kontakt warst.
Dichter ans Mikro musst.
Wenn du jetzt mit dem irgendwie zu tun hattest, aufgrund deiner Position im Imperium, du wusstest halt nicht, ob dich jetzt umarmt oder absticht oder
deine Nähe ist. Also, war halt wahnsinnig, ne? Aber das war die mächtigste Person im Imperium zu der Zeit. Und dadurch, dass alle großen Behörden ihren Regierungssitz auf Terra hatten, war es halt auch ziemlich leicht, die auszuschalten. Und so hat er halt systematisch alle Ekklesiarchen und Kardinäle ermorden lassen oder sie selber ermorden, die ihm nicht bedingungslos gefolgt sind.
Ja.
So, viele von denen haben dann versucht, von Terra zu fliehen. Und beim Eintritt ihrer Schiffe in den Warp wurden diese alle durch einen spontan auftretenden Warpsturm zerstört, welches Vandyer als Zeichen des Imperators und als Zorn des Imperators gedeutet hat und sich im Recht gesehen hat. Und dann auch behauptet hat, er wäre das Sprachrohr und die Kanalisierung des Imperators Willen.
Ich bin der Frage, wurde das irgendwann eigentlich mal aufgeklärt, wie das passiert ist, oder war das halt einfach Zufall?
Bestimmt, aber das haben wir nicht recherchiert.
Ah, cool. Sorry.
Und genau hier machen wir jetzt einen Cut.
Wenn man jetzt halt irgendwie denken würde, dass das halt so einer war, der halt so ein Erneuerer ist, der halt so den ganzen Mief rauskehren will, der halt alles besser machen will.
Ja, weil besonders so Typen wie wir, die eher mit Religion nicht so viel am Hut haben, wenn man dann hört, ey geil, der hat einfach die ganzen Oberhäupte der Kirche killen lassen, denkt man erstmal so, ey, das ist ein Volksheld, aber dem war nicht so.
Martin Luther, ein guter Kerl, das stellt sich aus. Nein, der war doch Antisemit und genau so was bei
Ryan. Hey, auch. Das war damals so.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, wie halt schon angewähnt, das er war halt nicht so der belastbarste, er war halt nicht so der härteste Nagel im Brett. Und hat sich dann halt auch sehr viel rausgenommen. Also es wird immer dekadenter, er hat sich halt, wie gesagt, ich glaube, den ganzen Regierungssystem Ekklesiarchie dann auf einem anderen Planeten noch versetzen lassen und dann noch einen Palast hochgezogen.
Ophelia 7?
Hat, glaube ich, erst Sebastian Thor gemacht, aber ja, da reden wir später drüber. Ja, nee, das war Vandyer, sah sicher auf Terra sehr nah am Imperator und dementsprechend also hat er da den Sitz auch belassen.
Das war grotesk. Also der war jetzt kein Verbesserer, das war eher so ein Verschlimmbesserer.
Ja, und einfach die Leute auch tot gefoltert und ermordet hat und immer gesagt hat, damit reinigt er die Seelen der Unreinen. Und das ist der Wille des Imperators, ja.
So, ist das Imperator durchwohlt und hast das selber halt irgendwie im 13. Jahrhundert.
Er hat halt auch einfach Stimmen gehört.
Ja,
sagt er. Ich bin überzeugt davon, dass das Stimmen war.
Auf jeden Fall.
Nicht unbedingt die Stimme des Imperators.
Nee, garantiert nicht, das waren bestimmt andere. Stell dir das mal so vor, also als ich über den Typen zum ersten Mal was gelesen habe, dachte ich direkt an Grima Schlangenzunge aus Herr der Ringe, die zwei Türme. Der den König von Rohan so besülzt die ganze Zeit. Er sitzt einfach quasi tot auf seinem Thron und brabbelt irgendwas vor sich hin und er deutet, dass wie er halt gerade so lustig ist. Also so.
Wie hieß der König?
Oh, Theoden.
Theoden.
Mit vollem Namen? Tengelsohn. Was seid ihr denn für ein Nerd? Das ist doch nicht wahr.
Ja, Herr der Ringe, come on, ich stehe mir auf Ballermänner.
Ich dachte gerade, ich wollte gerade irgendwas Dummes sagen, weil nee. Dann bin ich Hauptsache. Aber,
ja. Ich will, dass der korrekt genördet wird.
Ja, Entschuldigung, aber ich finde, das ist ein ganz gutes.
Cool. Und er war halt auch nebenher auch noch der Captain der Titanic.
Das stimmt.
Wer jetzt Theoden?
Ja. Selbe Schauspieler.
George Wendell, ja.
Also.
So, zurück zum Thema.
Oh Gott.
Die Titanic.
Die Titanic. ja. Es wurde eben schon mal am Rande erwähnt, dass er immer wahnsinniger wurde, dass er immer bekloppter wurde, wenn da ja, während seiner Regentschaft. Und sein persönliches Imperium, also da kann man ja nicht von dem Imperator irgendwie als Obermufti irgendwie so sprechen, also das, was sein Imperium gewesen ist, es war natürlich vollgestopft mit seinen ganzen Agenten, die perfekt vernetzt gewesen sind, um ihn auch immer und seine ganze Machtmaschinerie da am Laufen zu halten. Das ging alles soweit klar, mit Ausnahmen von dem Adeptus Astartes, die ihre eigenen kleinen Mini-Imperien oder Machtbereiche irgendwie beherrscht haben. Und hinzu kommen auch noch natürlich das Adeptus Mechanicus, die einfach den ganzen Tag von früh bis morgens
Und Saiyabet und da sowieso raus sind.
Also ja, also das war schon noch genau ein das. Gefüge so, aber die haben halt ihr eigenes Ding gemacht. Weil George Wendell ja wahrscheinlich auch wusste, dass er sich mit denen besser nicht anlegt. So. Und die haben halt ihr Ding gemacht, er hat sein Ding gemacht und
alles cool.
War für alle frisch irgendwie.
Ja, also der hätte wahrscheinlich mit beiden cool sein oder mit einem von beiden cool sein müssen, um sich mit dem jeweils anderen anlegen zu können.
Ja.
Aber wenn du jetzt.
Schwierig.
Aber wenn du jetzt mit Astartes nicht so grün bist und dann noch die den Mars und sämtliche anderen Kriegsschmieden, wenn du da leg dich nicht mit denen an, das ist einfach
das scheiße. Das ist halt der springende Punkt. Ich glaube, es ist in dem Standpunkt mit der Agenda sehr schwierig, das Mechanikum auf deine Seite zu ziehen, weil die halt einfach so weit weg von der Ekklesiarchie sind, dass du das eigentlich nicht wirklich kannst. Und die Astartes kriegst du halt nicht so leicht auf deiner Seite, weil es halt nicht so das Adeptus Astartes gibt, sondern wieder Ort ist halt so eingefüllt.
Ja, vor allen Dingen, das war ja die Zeit, da gab es schon die zweite Gründung, dritte Gründung und
die verfügte Gründung. Also
das war alles schon ziemlich weitläufig, die alle auch eine andere Auslegung eben, quasi also von ihrer Realität hat.
Du hast halt nicht so einen Klassensprecher, der Astartes ist, ja. Und dann hast du die alle
unter. Und 36 war auch schon Abaddon wieder zurück und die haben ganz andere Sachen.
Sagen, da hat es auch an ganz anderen Stellen geknallt, womit die sich zu beschäftigen hatten und dann weniger mit diesem verrückten Zausel, der dann irgendwie vielleicht so mit seiner eigenen Kacke Bilder gemalt hat oder sowas.
Naja, aber er war ja schon irgendwie quasi der Imperator.
Ja, gut.
Ja, und du hattest halt damals halt auch schon so Astartes Orden, wo du dachtest, sie lässt du halt, solange sie vor uns kämpfen, lässt du sie halt lieber in Ruhe. Aber
ja, aber auch
sie nicht, bevor sie anfängt, dich zu essen.
Was da auch noch erwähnenswert ist, dass die Custodes sich komplett abgenabelt haben. Die haben sich quasi eingeschlossen mit dem Imperator und wollten mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben.
Nö, die haben sie einfach auf ihre,
weiß ich nicht.
Auf ihre, nee, die haben sie auch auf ihre direkte Aufgabe halt, reduziert. Das sind
halt Prätorianer des Imperators, mehr machen wir nicht, Punkt.
Ja, genau.
Ja.
Schön.
So. Bis der gute Mann dann eines Tages Schwestern der Stille sagen. Quatsch.
War es doch, oder?
Nein.
Nee. Okay. Das ist Schwester der Stille ist wie noch ein ganz anderer Verein.
Ach, das ist ein Beispiel, das ist San Genoa.
Genau. Also auf Lenoir.
Auf San Leoa.
Entschuldigung, auf San Leoa. Leoa.
San Leona.
Sierra Leone.
Auf Saint-Tropez.
Das wird schon wieder äußerst professionell, ihr hört ja das schon. Und, aber dafür liebt ihr uns ja, ne?
So deswegen halt auch live.
Deswegen auch live, selbstverständlich. Nein, aber eines Tages wurde Gorsch Vanaya auf eine Krieger- oder kriegerische Priesterschaft oder einen Kriegerpriesterkult auf San Leor aufmerksam, der ausschließlich aus weiblichen Anhängern bestand. Und die da hießen die Töchter des Imperators. Die verehrten den Imperator halt als Gott und er war halt der große Chef und so weiter und so fort, wie halt viele andere schon vor einiger Zeit das gemacht haben, so, also
noch. Er wollte halt diesen imperialen Kult auch quasi unterbinden, ne? Also dieses.
Ja, den wollte er unterbinden, aber ich meine halt, das haben natürlich schon viele vor ihm gemacht. So, da denke ich an irgendeine Legion, ich weiß nicht mehr welche. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat dann Gorsch Vanaya so den Agro Andreas von RTL 2 gemacht, falls ihr den kennt. Und ist hat richtig am Zeiger gedreht. Er ist richtig ausgeflippt und hier bleibt alles so, wie es ist. Und das geht ja mal gar nicht klar. Aber auf Anraten von seinen Vertrauten, von seinen ganzen Beratern, würde mich mal interessieren, wer denn so jemanden beraten kann, oder?
Haben wir nicht recherchiert.
Ist auch egal. Ich meine, dafür stehen wir. Dafür stehen wir unserem Namen. Auf deren Anraten hin, auf jeden Fall hat er.
Ja, ich glaube, unter so einer Schreckensherrschaft wäre ich wieder froh, dass ich Klempner bin. Ich hätte einfach gesagt, ich mache mein Ding.
Ich habe auch eben das schon erzählt mit der halt schwarzen Uniform. Mit der schwarzen Uniform und den Dödel. Ja, genau,
ich
das
will ist. Will da gar nicht weiter aufsteigen, genau. Da kriegt man nur Probleme.
So sieht's euch aus. Also.
Unter dem Radar.
Du wirst befördert. Nein, danke. Nein, danke.
Ich lehne ab.
Ich habe ja noch
Sie sind jetzt der persönliche Hausmeier. George Wender, das ist Gemächern. Nein.
Ich habe hier noch meinen Pümpel, außerdem habe ich keine Beine. Aber sie haben doch nein. Naja, auf jeden Fall auf Anraten von seinen ganzen Beratern hat er sich ja gedacht, okay, gut, ich fahre da mal hin und gucke mir den Bums mal an und gehe dann nicht so aggro an diese ganze Geschichte halt ran.
Weil das halt auch Elite-Kriegerinnen waren, ja, ne? Also das waren halt rein weibliche Kampfnonnen-Fraktion quasi.
Wirklich,
die haben der ja, ein oder andere wird jetzt schon denken, Moment mal.
Da das haben wir schon mal gesehen. Vor, da ja. Gibt's doch so Sammlerfiguren zu.
So Sammlerfiguren, diese.
Ja.
Und naja. So, und die Töchter des Imperators haben natürlich jetzt nicht so mit großer Freude, glaube ich, würde ich mal sagen, so wenn da das Ankunft erwartet und haben ihm erst den Eintritt verwehrt in ihre Reich oder in ihre.
Da hättest du so schöne Metapher draus machen können. Aber
ja, es ist halt
ein bisschen geil.
Ich an und ich gucke es genauso gesagt.
Ja, die haben halt so eine große Prozession gemacht und in das innerste Heilige. Haben sie ihn nicht reingelassen?
Siehst du? Und nur weil ich so eine Scheiße nicht sagen wollte. So nur weil Alter. Ich so eine. Ihr seid solche Wichser.
Und
die Türe blieben verschlossen.
Genau.
Ah,
der Teppich wurde nicht ausgerollt.
Das macht natürlich
aber
nicht besser.
Er wäre ja nicht Gorsch Vanaya, ja, wenn er nicht noch ein Ass im Ärmel
kommt durch die Hintertür.
Ja.
Also der Gute hat auf jeden Fall seinen komischen Rosenkranz aus dem Ärmel gezogen.
Was war das denn für eine Metapher?
Oder aus der Hose gezogen, keine Ahnung. Wurde daraus gezogen. Auf jeden Fall, also eine Rosaria oder irgendein Scheiß, wie wird das beschrieben? Ich glaube,
du rollst das falsch auf.
Ja, meinst du?
Naja, er hat denen halt versprochen, dass er die personifizierte
Er ist der personifizierte Willen des Imperators und sein Sprechrohr, bla bla bla, genau. Das ist das Ding, das habe ich hier vergessen. Genau. Jetzt komme ich zu diesem wunderbaren Rosenkranz. Ich nenne es jetzt mal Rosenkranz.
Ja, aber die wussten ja nicht, was das ist.
Und deswegen passiert mir halt auch nichts, deswegen genau. Bin ich safe.
Genau, er hat ihm halt erzählt, er ist der personifizierte Wille des Imperators und hat einem seiner Begleiter befohlen, ihn zu erschießen. der hat natürlich erstmal gezögert, aber dann hat er gesagt, jetzt schieß doch endlich. Und wenn Gorge Wender ja zu dir sagt, schieß auf mich, dann machst du das.
Da fragst du nur noch, wie hoch.
Hast du ein richtiges Problem. Also hat er auf ihn geschossen und die Kugel ist wie durch ein Wunder abgeprallt. Und die Töchter des Imperators haben gesagt, okay, das ist ein gottgleiches Wunder. Er hat die Wahrheit gesagt, er ist der personifizierte Wille des Imperators. Was sie nicht wussten, ist,
dass dieses wunderbare Wunder ein verstecktes Energiefeld in seiner Gebetskette oder in seinem Rosenkranz oder sonst was da gewesen ist, was diesen Schuss halt abgewehrt hat.
Ganz alte Verarsche.
Ja, die kannten sowas halt nicht. Das waren nur so durchtrainierte Kriegernonnen, die immer in großen Waschhäusern zusammen geduscht haben und so.
Jetzt geht es schon wieder so eine komische Richtung hier, sag mal, was soll das eigentlich? Ich krieg ständig einen vorgehalten und dann kommt hier sowas von so, das waren halt nur so durchtrainierte Nonnen, die immer in so Waschhäusern und, ja, jetzt sind wir ruhig weiter, Ist ja interessant.
Wir müssen es ja auch nicht schneiden. Also.
Stimmt, hast recht.
Naja, die kannten auf jeden Fall, wussten nicht, was ein Energiefeld ist.
Die wussten auch,
Und dementsprechend haben sie sich von ihm blenden lassen und haben sich ihm vollen Willens angeschlossen.
Also, ich dachte, du sagst jetzt irgendwie,
hingebungsvoll auch ihre Loyalität geschworen, auf den auch? Knien.
Nee, das wirklich auch, also, das ist halt auch noch Fakte, dass sie halt auch wirklich sich vereinzelt ihm hingegeben haben im Dienst für den Imperator.
Stimmt. Das hat er ja natürlich nicht. Also,
ich bin völlig ernst. Ich erzähle hier nur die
Wahrheit. Der ist ja kein Kostverächter gewesen. Also, ganz offensichtlich.
Der war ein altes Schwein. Und dann hat er die auch noch umbenannt.
Der war ein altes Schwein.
Der war dann auch schon an die 70 Jahre alt. Plus,
wer jetzt? Halt
Bender, ja. Also, auch schon
relativ. Ein alter, geiler Bock. Und weil er gedacht hat, Mensch, das sind aber knackige Bräute, wurden sie umbenannt von Töchter des Imperators. Und er hat sie gesagt, mein Gott, ich bin doch nicht pädophil, Töchter, hallo. Er hat gesagt,
Bräute des Imperators.
Ihr seid jetzt die Bräute des Imperators.
Wieso habe ich so auf einmal so Müll von Rudy Giuliani aus Borbass? Da ist die Hose
von. Ja, da fallen noch mehrere Leute ein. Hat er wahrscheinlich irgendwie seinen Bungalow mitgenommen.
Genau, die waren halt dann dementsprechend sehr fanatisch, treu auf ihn eingeschworen. Diese Töchter, Bräute, wie auch immer.
Die Bräute.
Die Bräute.
Die Bräute, er hat ja auch was in der Hand.
Weil sie halt wirklich das für vorgenommen haben, dass er halt wirklich der personifizierte, fleischgewordene Wille des Imperators ist. Und mit dem konnte er halt dann noch rigoroser mit Eisen bei meinem Faust verwalten, als es vorher konnte. Also jetzt hat er halt auch noch wirklich so einen Elitekrieger neben sich. Konnte noch mehr Gelder eintreiben, konnte allein für sich jetzt halt auch noch Momente aufbauen lassen mit seinem Konterfei, weil er war halt mehr oder weniger Imperator und Wendell war so eine Person zu der Zeit, das ging ja so zusammen. Was vielleicht im Nachhinein halt auch das Bild des Imperators ein bisschen beschädigt.
Möglicherweise.
Unter Umständen. Ich meine, wenn da einer so ein bisschen Schabernack treibt, irgendwie hat er viel verbrannte Erde hinterlassen.
Also. Der geile Wender.
Die ganze Welten wurden zu Schreien umgebaut zu seiner Ehren und zu seiner Imperatus Ehren. Also das war schon sehr.
Ja, aber vor allem teilweise nur zu seinen Ehren. Ja. Nur. Aber da kommst du auf eine Welt und es geht einfach nur darum, von wegen so, du bist hier also der geile Ficker.
Ist aber er ist ja mehr oder weniger der Imperator.
Es war ja auch nicht alles schlecht.
Nee. Okay, ja, jetzt wird es wieder interessant. Komisch, auf jeden Fall. Es war immer alles schlecht.
Naja, er hat es ganz schön krachen lassen.
Also er hat die Puppen tanzen lassen, auf jeden Fall.
Rosin halt auch gepickt, also das steht halt auch wirklich so in der Kurzgeschichte, dass das halt auch zur körperlichen Dienstleistung am fleischgewordenen Imperator kommt. Das ist eine große Ehre, wenn du...
Ja, wenn er dann mal seine Rügenwalder Teewurst aus dem Bild knallt. Ja,
das ist meine Lustmuskel.
Widerlicher Zeitgenosse auf jeden Fall.
Kein Sympathieträger und es gibt sowieso schon keinen in der Zeit, aber das war schon ein richtiger Hurensohn.
Ach doch, da sind einige, die ich ganz geil
finde. Boah, weißt du.
Naja, aber den findest du auch.
Riesenfaschistenstaat besteht aus Riesenfaschisten, also.
Ja, aber der war schon halt ziemlich geil
unterwegs. Aber das war schon so ein Alpha-Hurensohn, der Typ.
Ja, und,
doch ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen. Was?
Wir sind jetzt hier schon wieder falsch, oder? Das war doch, oh so, mein
falsche,
Gott.
Falsche Tür. So,
falsche Tür. Du musst da nochmal woanders hin. Nee, aber langsam regt er sich Widerstand auf der Welt von Dimama.
Ich habe gerade Dimo Borgia gelesen.
Dimo Borgia. Das ist, glaube ich, ein See in Finnland.
Eine sehr kleine Welt wird das, glaube ich.
Ja, macht auch Sinn. Nee, aber auf der Welt von Dimama regte sich langsam Widerstand oder ein Bündnis von... Nein. Doch, wahrscheinlich. Ein Bündnis angeführt von Sebastian Thor.
Sebastian.
Sebastian
Thor. Oh, jetzt bin ich so hin und her gerissen, was die Songs nachher angeht.
Sebastian
Thor. Darf ich mir das zwei wünschen?
Nein. Oh. Doch. Die sogenannte Konföderation des Lichts,
das klingt so. Das ist voll falsch. Scheiße. Ich wäre lieber bei Vendor ja und seinen geilen Bräuten.
Ja, irgendwie.
Ja, schwarze Uniform mit kleinen mit Totenköpfen, wenn das nicht die coolen sind, wenn
die ja. sonst. Hatten ja, die, hatten ja. die, die Schwestern damals schon diese Repentias eigentlich?
Ich vermute mal.
Sehr gut. Wär auf jeden gut. Fall bei Vendor. Ja.
Sehr gut.
Konföderation des Lichts und der Anführer heißt Sebastian, also ich bitte euch.
Das klingt so ein bisschen wie, so eine,
also der Seppeltor hat
so eine rechte Partei.
Ich hätte, glaube ich, einfach genauso gemacht, wie die Kostüme gekommen, wo die Space Marines hingehen.
Okay, das ist okay. Da habe ich jetzt nichts mehr.
Wir sitzen das mal aus, was passiert.
Ich gehe da mal rüber. Naja, also Sebastian Thor reinstallierte dann halt verbotene Rituale, um den Imperator an sich, nicht Vendaya, sondern den richtigen, den rechten Imperator. Es wurden wieder Rituale reinstalliert, die von Vendor ja abgeschafft wurden, um halt dem Imperator zu huldigen, dass er halt der Obermufti ist und
der Gott vor allen Dingen.
Ne? Und der Gott vor allem, genau.
Weil Vendor ja halt auch nicht sein Sprachwort, das ist also wirklich wesentlicher
Punkt. Und also das war so das Steckenpferd von Sebastian, der sich natürlich gedacht hat, okay, gut, ich baller jetzt mit meiner Konföderation des Lichts hier mal richtig los. Und auch wenn es da jetzt so vielleicht um Rituale geht, um den Imperator wieder dahin auf seinen, in Anführungszeichen, Thron zu setzen, auf den er vorher schon saß, also als oberste Lichtgestalt, ist, glaube ich, viel bewegender, dass unter der Herrschaft des Blutes oder während der Herrschaft des Blutes extrem viele Leute bluten mussten. Was für ein lustiger Zufall. Und dadurch haben sie natürlich dann immer mehr Planeten, Regierungen, Systeme und das alles der Rebellion gegen Vendor ja angeschossen, was natürlich interessant ist, von wegen so, okay, gut, er erzählt jetzt irgendwas von wegen, der Imperator ist wieder, ja, ist mir scheißegal, aber sein Ziel ist ja, dass diese Tyrannei durch Vendor ja ein Ende findet, wir ziehen da jetzt mit.
Ja, aber es war am Anfang halt echt nur ein kleiner Verband von Gouverneuren und so, die sich ihm angeschlossen haben, aber irgendwann drang das halt auch zu Vendor ja durch und Vendor hat gesagt, alles klar,
Kopf ab.
Ich schicke jetzt mal eine Flotte in dieses System, wo die Mama liegt und schlag das mal alles nieder. Doch, wer hätte das gedacht? Die Flotte wollte gerade übersetzen in den Warp. Da kam ein krasser Warpsturm und hat diese Flotte zerstört.
Rein zufälligerweise.
Immer wenn Naturen irgendwie so von der Wand schreibt, kommt ein Warpsturm und rettet
ja.
den Tag.
Ja, aber das ist ja jetzt auch tatsächlich eine Anspielung auf seinen Warpsturm, den er als Willen des Imperators ausgelegt hat.
Ja, klar.
Aber dieser Warpsturm, der damals die Flotte von Vendor ja zerstört hat, wird immer noch als der Zorn des Imperators betitelt, beziehungsweise Wrath of the Emperor. Und das scheint wirklich der Wille des Imperators gewesen zu sein, weil er hat diese Flotte einfach im Warp verschluckt.
Mal gucken, wann die wieder rauskommt.
So, und beflügelt durch diese Ereignisse schließt sich der gesamte Sektor, in dem sich auch die Welt, die Mama befindet, offene Rebellion an. Ja, und Sebastian Thor war wie du und ich. Er war ein einfacher Typ aus der Mitte. Er ist immer seinen Weg gegangen.
Mit dem Rücken zur Wand.
Immer geradeaus.
Immer geradeaus. Egal, was die anderen sagen. Nee. Ja, und ein ganz normaler Typ. Und er hat direkte Vision vom Imperator bekommen.
Ein ganz normaler Typ.
Und der hat ihn dann auf die heilige Mission geschickt, Vendor ja zu stürzen.
Das kommt mir ein bisschen ähnlich vor. Das haben wir doch mal schon mal von diesem, wie hieß er nochmal, Gorge Vendor
ja
gehört.
Ja,
ähnlich.
Aber Sebastian.
Wahnsinn!
Sebastian hat den besseren Namen. Seppel.
Seppel hat den besseren Namen.
Also, Big E macht das halt auch wirklich mit jedem, oder?
Ja.
Ja, der macht's halt mit jedem.
Es wurde halt immer größer und diese Wellen der Revolution.
Nice.
Diese Wellen der Revolution, der Sommerwind trug die Geschichten vom Krieg bis zu den Astartes und den, Anhängern des Adeptus Mechanicum und auch die haben sich gesagt, okay.
So es mehr. Gab mal einen Traum von Rom.
Gorge Vendor, ja. Das war's. Und schlossen sich der Bewegung von Sebastian Thor an, um gegen George in den Krieg zu ziehen.
George Floyd.
Das ist halt sehr viel trashiger Krieg da jetzt mit drin.
Also findest du?
Ja.
Findest du?
Kannibalismus.
Ich finde, da kann man gar nichts draus lesen oder erschließen oder wo da irgendwelche Inspirationen herkamen.
Nee, doch, auch im trashigen Krieg haben sich dann auch das
nein. Das ist alles frei erfunden. Alles gut. Also wenn er es bräute. Ich habe mich gerade darauf konzentriert, dass ernst irgendwie, aber es geht
nicht. Aber so wie, aber wenn er es bräute, ne?
Ja. Also, hör mal, ich sag, wie es ist. Wenn er es bräute, Alter.
So. Hast, du hast einfach das Komma falsch gesetzt.
Oder? Die Senioritas von Saint-Tropez sind auf eine Elite-Streitmacht herangewachsen von 10.000 Bräuten.
Schwester.
Entschuldigung,
Bräuten. Und jetzt wieder ein Moment, wo dem geneigten Warhammer 40.000 Spieler wahrscheinlich kurz eine Schuppe von den Linsen fallen würde.
Aus den Haaren fällt im Moment, ja. Denkt sich, Schwestern, das habe ich doch schon mal gehört.
Moment mal. Das haben wir doch schon mal gehört.
Moment, haben Verdammte die jetzt einen weißen Bobschnitz?
Noch nicht.
Noch nicht.
Noch nicht. Das kommt. Der Friseurbesuch ist unmittelbar in unmittelbarer Nähe quasi. Aber auf jeden Fall angeführt von Alicia Dominica.
Alicia.
Alicia, komm weg bei die Assicht, du Arschloch.
Steht heute noch auf dem Banner.
Steht heute noch
auf dem Banner der Heilige Rose steht, komm weg von der Assis, du Arschloch.
Ja.
Passt selten besser als damals.
Oder, ne? In Verbindung mit diversen anderen Streitkräften, welche Eventer ja immer noch treu gewesen waren, ließen sich natürlich auf den Konflikt ein. Und haben natürlich gegen die Konfrontation des Lichts so ein bisschen angebollert.
Angebollert. Und das ließ das Ganze anschwellen zu einem wahnsinnig angeschwollenen, sehr, sehr langjährigen Konflikt.
Schwellkörper.
Tatsächlich.
Es war Bruderkrieg 2.0, kann man so sagen. Es war ein zweiter Bürgerkrieg, der das Imperium durchrissen hat.
Ja.
Ein zweiter großer, könnte man wahrscheinlich sagen.
Die Custodes, die halt bis dahin so relativ small und halt im imperialen Palast saßen und halt so mit dem Waschlapp und mit dem Imperator feucht gehalten haben.
Und Hallenhalmer gespielt haben,
wie Weltmeister. Ja, Scheiße draußen, wir machen halt hier so, wie man halt das halt besonnen. Haben das halt irgendwann auch mitbekommen und
haben schön ihre Jagdwurstkartusche rumgeschnitzt.
Ja, aber ich fand das geil, wie das mit dem Waschlappen den Imperator feucht gehalten haben. Ich stelle mir das echt vor, wie so ein richtig miefiges, wie hier bei My Name is Bruce, so ein richtig miefiges, viel zu warmes Altenheim, wo die Klimaanlage schon längst ausgefallen ist und die Custodes sind so die alten Pfleger, die irgendwie...
Die müssen den feucht halten, sonst knarzt der, wenn das die haben das dann halt, die haben davon dann halt auch irgendwann mitbekommen und waren halt von Wandaya halt sowieso nie so begeistert, deswegen sie sich zurückgezogen haben. Und haben dann halt auch angefangen, über das geheime Tunnelnetzwerk im imperialen Palast diese Dominica aufzusuchen und sie halt vom Imperator zu schleppen. So das ist jetzt nicht Wendell, also das ist jetzt nicht das, was man dir sagt, was Imperator ist, das ist halt der Imperator und der hat sie erleuchtet.
Und dann hat er ihr Gehirn mit dem Kuss der Weisheit befruchtet.
Niemand wurde jemals in der Geschichte der Menschheit mit einem Kuss befruchtet.
Naja.
Auf jeden Fall fiel sie dann halt wie auch ihr wie Schuppen aus den Haaren und hat gemerkt, was halt Wendaya für ein verlogener Bitch ist. Und hat sich dann halt auch dementsprechend gegen ihn gestellt.
Ja.
Damit war er dann relativ isoliert. Also
und sie verließ den imperialen Thronraum mit neuem Haarschnitt, neuer Haarfarbe.
So ein frecher Bob.
Davor war sie schwarzhaarig, danach weiße Haare.
Es war ein Imperial Makeover.
Ein Imperial Makeover, ja. Der Imperator hat seitdem auch einen eigenen Channel auf Twitch und YouTube.
Der hat doch auch einen Salon in Berlin, oder?
Ja, macht da so Unboxings jetzt.
Ja, ne? Mach ich doch.
Sie kam also raus.
Mit so einem schwarzen Rollkragenpullover
oder
so.
Neue Frisur. Und nicht nur neue Frisur, sondern auch neuer Mut. Und so machte sich auf in die Gemächer von Wendaya, stellte ihn zur Rede und beschuldigte ihn dem Verrat und verurteilte ihn zum Tode. Und Wendaya antwortete, dass er keine Zeit zum Sterben habe und er ist viel zu beschäftigt dafür. Ja, und darauf spaltet sie ihn mit ihrem Energieschwert und zerstört aber das Energiefeld Rosarios, welche ihm damals auch auf San Leor das Leben rettete und die Bräute täuschte. Und mit dem Tod Wendayas endete auch seine Herrschaft des Blutes.
Und zum Glück hat der gute Mann all seine Taten peinlichst genau, also ganz penibel.
Zwangsneurosen.
Ja, festgehalten in schriftlicher Form. So, und die Folge darauf war natürlich reihenweise Exekution seiner Mitverschwörer.
Eine Säuberung.
Eine Säuerung,
Alter. Also man kann sagen, dieser Konflikt hat uns das Imperium-Besen rein hinterlassen. Ja, einmal durchgewegt und alles, was bei mir im Nagelfest nicht irgendwie koscher war.
So, ja, so ungefähr.
Sie hat es ein bisschen besser gemacht als die Bundesrepublik nach 45 irgendwie.
Das hat schon so ein bisschen Stalin-Manier, ne? Als er an die Macht kam, hat er auch irgendwie so die ein oder andere.
Aber durchgewegt.
Alles, was Offiziers geht, ist halt erstmal kopfkürzer nach Hause.
So sieht er erstmal aus. Naja, und das durchfuhr halt sämtliche imperiale Behörden. Also da wurde von gar nichts halt gemacht. Das wurde einfach überall von wegen, ach, wow, guck mal, ach, er hat auch mitgemacht. Ja, geil, komm, den nehmen wir mit, ne?
Eine Hexe!
Genau. Ritter der Kokosnuss, die Hexenverfolgung, die Hexenverbrennung, der Hexenprozess, so, der Hexenprozess, glaube ich, genau so stelle ich mir das vor.
Man mag jetzt vielleicht sich überlegen, das mag jetzt halt so hart sein und vielleicht genauso oft Unschuldige treffen wie Schuldige, aber wenn ich das vergleiche mit der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo halt sehr viele halt einfach normal danach weiterleben konnten, die davor Nazis waren, finde ich das dann schon irgendwie ein bisschen fairer.
Ist ja die CDU gegangen oder so.
Oder sonst, ja, überall hin. Die meisten halt in die Wirtschaft oder
ja.
Und CDU.
Dann auch lieber einen Kopf kürzer machen, die richtigen sind schon dabei.
So sieht es nämlich aus. Naja.
Kleiner Tipp für die nächste Diktatur.
Ach ja,
nur so am Rande, falls ihr zuhört.
Die 30er sind nicht mehr weit.
Das erlebe ich doch gar nicht mehr.
Ja, und Sebastian Thor wurde nach dem ganzen Kram das neue Oberhaupt der Ekklesiarchie, also dieser einfache Bursche aus der Mitte, der mit dem Rücken zur Wand stand und immer seinen Weg gegangen ist und so alles, und der aber trotzdem irgendwie vom Imperator was zugeschmatzt bekommen hat, ist natürlich dann der große Chef geworden des kirchlichen Arms oder des religiösen Arms des Imperiums.
Der 632.
Und, ja. Der Stromberg, fick die Kapitol.
Fick die Kapitol, so sieht's aus. So. Und Thor hat natürlich dann direkt die Kirche neu reformiert und den Hauptsitz von Terra nach Ophelia 7 verlegt, um weitere Unterwanderungen, Korruption und den ganzen Bums
zu vermeiden. Er hat die Kirche ins Dorf gebracht.
Ja, das Dorf hat mittlerweile eine 6-brügige Autobahnanbindung.
Ja, das finden die Anwohner auch nicht so gut.
Ist auch scheißegal.
Der Rat von Terra hat dabei halt auch gedacht, so nach diesem Konflikt, dass die Kirche nie wieder Männer unter Waffen haben wird. Zumindest, das ist halt so auf jeden Fall der wörtliche Laut.
Ja, weil es aus dem Englischen kommt, Man at Arms.
Ja.
So.
Man unter Waffen, also
genau.
Manpower.
Also Manpower.
Die denken sich halt, ja, okay, so, unsere Truppen sind halt geschlagen, aber wir haben ja immer noch unsere Schwestern, das sind keine Männer unter Waffen, nehmen wir halt die.
Ja.
Du meinst die ehemaligen Bräuche?
Richtig. Und dann sind sie halt bis heute. Also gemäß des Wortlauts, aber nicht gemäß des Sinns, haben sie sich daran gehalten.
Ja, das ist so ein bisschen, als hätte... Also das ist ja einfach bürokratischer Scheiß. Also die haben einfach gesagt, okay, ihr habt Männer gesagt und habt das nicht gegendert. Und dementsprechend ist ja alles, was nicht Männer ist,
auf die Füße
können wir haben als bewaffnete Truppen. Ist die Bundesrepublik Deutschland das große Vorbild fürs Imperium der Menschheit? Mit diesem ganzen Bürokratiegeschissel.
Wahrscheinlich.
Also da wir
irgendwie, ist das die große Frage des Abends?
Da wir 3 funktionierende Tornados haben, ja doch. Ja,
ja, ja, ja, ja, okay.
Wer ist der Angela Merkel?
Vielleicht sollten wir einfach mal den Maschinengeist segnen und mal eine Kerze anzünden.
Das weiß man hier sehr für
Räucherstäbchen. Okay, ich gehe doch zur Bundeswehr, ich mach das noch.
Die ganzen Räucherstäbchen hier brennen, sind nur für den Kühlschrank zum
Stellen. Ah, okay, ja. Ja, wir haben jetzt mal eine Kerze angezündet für die Bundeswehr. Vielleicht geht die dann mal.
Es ist eine Zündkerze.
Ja.
Für den zündenden Gedanken.
Außerdem wurde halt mit dem Ende dieses Konflikts und dem Einsetzen von Sebastian Thorns halt auch noch das Order Hereticus in die Inquisition gegründet und damit halt nie wieder jemand hoch.
Genau, die kümmern sich um innere Angelegenheiten.
Und das halt auch sehr rabiat.
Also, ja.
Wenn man die Eisenhorn-Bücher gelesen hat oder gehört hat, die fackeln halt nicht lange.
Nee, das stimmt.
Sehr rigoros.
Und damit haben wir eigentlich die Herrschaft des Blutes und das Zeitalter der Apostasie abgeschlossen.
Zu der 30. Krieg im Imperium.
Ja, was eigentlich ein ziemlich krasses Ereignis war, ein ziemlich krasses Zeitalter irgendwo, was so ziemlich krass den Look und die Mentalität des Imperiums von heute im 41. Jahrtausends geprägt hat.
Definitiv. Und halt als Zeitenbruderkrieg so das Schlimmste war, was im Imperium passiert ist.
Ja.
Also stell dir vor, zu dem Zeitpunkt hätte Abaddon irgendwie den Bolzen bekommen und ich fange jetzt mal nochmal einen Kreuzzug an, während die sich halt gegenseitig bekämpfen.
Da war die Kacke am Dampfen.
Da waren halt auch alle Space Marine-Orden involviert und der Wahl ist halt involviert.
Ja, am Ende ging es da richtig zur Sache.
Da wäre komplett Feierabend gewesen.
Was noch zu erwähnen wäre, wäre einmal ein Diorama von Aiden Ferranti. Der hat auch Instagram. Da könnt ihr sozusagen die letzten Augenblicke von Gorge Vendor ja sehen, wie Dominika ihn gerade zur Rede stellt.
Und,
ja, ist ziemlich cool. Es war auch in den einen der letzten paar White Dwarfs war das auch drinne. Weiß jetzt nicht genau welchen, aber ihr findet das auf jeden Fall bei Instagram, bei Google. Gebt einfach mal Aiden Ferranti Diorama ein und dann findet ihr das. Packen wir auch in die Shownotes, würde ich jetzt mal so behaupten.
Finde ich cool, dann kann ich es auch mal sehen.
Ja, und
sieht echt ziemlich geil aus.
Damit haben wir das Zeitalter des Imperiums eingeläutet mit unserem großen Zeitalter der Apostasie und der Herrschaft des Blutes. Und wir machen auf jeden Fall nächstes Mal weiter.
Wir machen immer nächstes Jahr weiter.
Naja, irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir auch mal sagen,
das war's.
Das war's. Das war schön mit euch, schön war die Zeit.
Santas Tod Karpowski
ist dieser Tag ist nicht heute.
Der ist noch fern.
Menschen des Westens.
Wo wir wieder bei Herr der Ringe sind. Schön.
Was? Die Zeit, oder der Tag gespaltener Schilde und zerschmetterter Schwere, bla bla bla, doch dieser Tag ist noch fern.
An dem das Geschlecht der Menschen schreiend niedergeht, ist noch fern. Oder gewusst.
Sicherlich, ich habe da eben aber was anderes gehört hier mit Gorge Vendor. Ja, also,
das wer da niedergeht aufs Geschlecht der Männer, Menschen. So, nächste Folge, Folge 12, machen wir weiter. Wir sind noch nicht ganz sicher. Das war der Korrespondent aus Kamplampukistan. In unserer Folge 12 machen wir weiter. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, weil es wurden sich jetzt schon mehrfach Tau gewünscht, ob wir ein bisschen durchtauschen.
Das dauert noch, die kommen sehr spät.
Warte mal,
einfach von der Zeitrechnung noch, die kommen wirklich noch viel später.
Ja, ich weiß, aber auch Tyranniden wären eigentlich viel, viel später erst
deswegen gekommen. Fand ich das auch nicht gut, dass die schon gekommen sind, aber ich wurde überstimmt.
Aber es könnte sein, dass wir da was durchtauschen.
Ja, also Astra Militarum oder Tau kommen als nächstes.
Alles zusammen.
Und dann werden wir auch mal ein paar weitere Konflikte des Zeitalters des Imperiums nochmal durchkramen. Badab,
das war auch gar nicht so.
Ja, das dauert auch noch ein bisschen, bis der kommt, aber das
Badab. Allein wegen den Karachons sollte man es erwähnen.
Der Krieg gegen die Bestie hauen wir auf jeden Fall auch noch raus. Wir haben echt noch so
ein paar. Darauf freue ich mich schon.
Und genau. Dementsprechend kommen wir jetzt zum besten Teil der Folge, die Playlist.
Weshalb wir den ganzen Scheiß eigentlich nur machen.
Ich habe einen Song, der wird euch freuen und ich habe einen Song, der weiß ich schon.
Wie, machen wir zwei Songs?
Ich mach so viele du willst.
Ja, wir machen jetzt für zwei Songs, weil mir fallen jetzt zwei ein. Also ich habe einen für die Situation und einen für Sebastian.
Sebastian.
Soll ich zuerst?
Ja, bitte.
Ja. Ich wünsche mir einmal von Motorhead, God Was Never On Your Side.
Sehr gut.
Und dann für Sebastian Thor, Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me.
Sehr gut. finde ich super. Grabowski, mach mal bitte.
Na gut, also hier da erstmal von Venom, Countess Bathory. Oh. Ja, ja, das kommt dem aber auch ganz entgegen. So, ich dachte da so an Vendor und die kleine Konstellation da mit seinen Bräuten.
Das vor allem auch das mit Blutbad und Bernd. Ja, nee,
das kommt ganz gut hin. Das kommt ganz gut hin. Ich habe mich jetzt nur auf einen Song eingestellt, deswegen der zweite.
Keine Ahnung, wie das heißt, Fire von Billy Joe.
Ich würde fast, wie heißt.
Du musst jetzt keine zwei Songs machen.
Ja, warte. Wie heißt der Soundtrack zu Flash Gordon? Also der. Das war doch Queen. Queen mit? Ja.
Flash von Queen.
Ja,
Flash.
Genau, das meine ich.
Wie kommst du jetzt auf Flash Gordon?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Was hat der Freddy getan?
Nichts. Alright.
Also ich
habe nur einen Song und zwar würde ich von Sniper 66 Messiah nehmen. Weil das einfach ein cooler Song ist und der geht auch darum, dass es auch einfach wahnsinnig viele falsche Propheten gibt. Und das passt ja ganz gut zu unserem lieben George.
Definitiv. Abgesehen davon, zieht euch die Band generell mal rein. Die kommen aus Austin, ne?
Austin, Texas.
Austin, ja. Texas in USA. Richtig geile Band, also die haben echt ziemlich coolen Scheiß rausgehauen. Sehr, sehr schön.
Dann sind wir doch erschreckend fix durchgekommen.
Ja, gar nicht so ein krass umfangreiches Thema. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Einblick in.
Na, es ist schon sehr umfangreich, aber wir haben es sehr
schlecht recherchiert. Reduziert, genau.
Wir reduzieren uns selbst auf uns selbst.
Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Folgt uns einfach auf Instagram, Facebook, schreibt uns E-Mails unter beim imperator@gmx.de oder geht auf den Discord-Channel von Marco Potato, den Link haben wir gerade gepostet.
Schickt uns Geld.
Schickt uns viel Geld.
Empfiehlt uns weiter.
Oder euer Bundi Kundenkarten.
Ja, auf jeden Fall.
Wir nennen eure Kinder nach uns.
Das wäre schön.
Oh Mann.
Und dann höre auch schon unser Outro. Schnell, gute Nacht. Tschüss.